ein bisschen Musik. just show your teeth. Oh, I've got your back. Yes, I'm on your side. And just ignore what's underneath. Great one in your eyes. Screw the bad advice. At least you try. At least you try. And if I did anything like that,
soweit die Musik. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Eben haben wir schon kurz angesprochen, die Vorteile von der Trennung von Inhalt und Design und haben jetzt kurz erklärt, was HTML ausmacht. Und jetzt würden wir nochmal kurz erklären, was sind Style Sheets? Stefan.
Verdammt, ich wusste es.
Sonst warum will auch keiner, glaube ich. Warum ist das CSS? Cascading Style Sheets?
Also Style Sheets sind, die heißen eigentlich Cascading Style Sheets. Und eine Kaskade ist da so ein Wasserfall, der halt eben so treppchenartig nach unten fließt. Und die Kaskade, das Kaskadierende an den Style Sheets
eigentlich
daran, dass ich halt Sachen, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich fange erstmal, glaube ich, allgemeiner an. Ein Stylesheet ist einfach nur die Datei, die der, wenn ich erstmal meine Website, also meine HTML-Datei erstellt habe, wo halt eben nur der Inhalt drin ist und wo nicht mehr, also in diesem Dokument gar nicht drin steht, ob die Schrift jetzt rot oder grün oder blau ist oder ob die Bilder links oder rechts vom Text stehen oder sowas, sondern wo einfach nur hintereinander weg der Inhalt drin steht. Dann muss ich eine zweite Datei schreiben und das ist die Stylesheet-Datei, wo einfach beschrieben wird, wie diese Inhaltselemente, die ich auf der HTML-Seite habe, wie die eigentlich optisch dargestellt werden sollen.
Obwohl, wenn ich da nochmal eingreifen darf, der Inhalt bedeutet ja, dass da schon Text drin sind, also HTML-Text, bloß dass in den Stylesheets halt drin steht, wie diese Tags interpretiert werden.
Nein, wie sie dargestellt werden.
Ja, wie sie dargestellt werden, genau. Mhm. Also ich habe ja schon sowas wie H2 drin stehen, BR.
Wir hatten ja eben das Beispiel mit dem P. P macht den Paragraphen aus.
Ja, genau.
Und im Stylesheet steht dann praktisch drin, wie das P zu interpretieren ist, optisch.
Richtig. Da kann ich halt erstmal ganz, ganz klar, im Stylesheet lege ich zum Beispiel fest, welche Schriftart überhaupt genommen werden soll. Es gibt ja diverse Schriften, die ich da nehmen kann, nämlich alle, die bei den Systemen vorinstalliert sind, die sich für eine Bildschirmdarstellung eignen. Ich sage halt eben, die ganze Seite soll in Areal dargestellt werden. Und dann sage ich aber, alle Überschriften sollen eben nicht in Areal sein, sondern die sollen in Times New Roman, um mal jedermanns Lieblingsschrift zu nennen, dargestellt werden.
Kann ich auch Verdana nehmen?
Ja, gut.
Da habe ich doch das Problem zum Beispiel, dass Verdana zum Beispiel auf Macs und Linux-Systemen gar nicht vorhanden ist.
Ja, das sind ja auch nur Empfehlungen, weil der Browser, wenn er die Schrift nicht hat, einfach die das hat benutzt.
Das ist vielleicht schon wieder zu detailliert am Anfang, aber was du einfach machst in dem Style, du gibst eine Liste an von Schriften. Du kannst halt anfangen, also die sozusagen in der Favoritenliste. Ich möchte eben, am liebsten möchte ich meine Logo-Schrift haben zum Beispiel. Die hat aber niemand außer mir aus dem Rechner. Also ein Browser kann ja immer nur die Schriften anzeigen, die er auch auf dem Rechner vorfindet. Deswegen ist man im Webdesign typografisch immer begrenzt auf so eigentlich eine Handvoll Schriften nur, die eben plattformübergreifend bei der Masse der Menschheit eben vorinstalliert ist. Und dann gebe ich so eine ganze Kette von Schriftennamen an, mit Komma getrennt. Und dann guckt der Browser immer, ob die Schrift da ist. Und wenn er sie nicht hat, nimmt er die, guckt, ob die nächste in dieser Namenskette da ist. Und wenn keine von denen da ist, dann war ich hoffentlich so schlau, dass ich als letztes zumindest spezifiziert habe, ob das eine Serifenschrift oder eine serifenlose Schrift sein soll.
Okay, halten wir fest. Stylesheets werden über die HTML-Eigenschaften irgendwie miteinander verknüpft. Also über die Auszeichnung im HTML-Text. Es sind Empfehlungen, na, wenn der Browser irgendwie, wenn man dem Browser sagt, ja, mach das mal nicht so, wie das im Stylesheet steht, dann wird das trotzdem irgendwie dargestellt. Mhm. Na, man kann den Stylesheet auch komplett ausschalten. Dann kriegt man ein nicht designtes Ansicht von der ganzen Angelegenheit.
Ja und nein. Also jeder Browser hat Standardeinstellungen, wie er Sachen interpretiert. Also es ist ja zum Beispiel so, dass auch wenn man gar kein Stylesheet referenziert hat, trotzdem Überschriften halt in der Regel fett dargestellt werden von Browsern und auch ein Abstand zum Beispiel gelassen wird. Also wenn die Überschrift zu Ende ist, dann kommt ein Abstand und dann erst fängt der nächste Teil wieder an, ob das nun wieder eine zweite Überschrift ist oder ein Textabsatz oder sowas. Das sind Sachen, die halt in den Browsern sozusagen schon drin liegen. Ich kann halt Stylesheets natürlich abschalten und zuschalten. Also das kann man in den Browser-Optionen kann man das einstellen. Da kann ich auch mein eigenes Default-Stylesheet definieren, also was sozusagen das mitgegebene ersetzt, wenn ich das gerne möchte.
Gut, dann haben wir jetzt HTML und CSS kurz erklärt.
Okay, also
ein kurzer Einstieg.
Was man halt macht, ist, man referenziert ein bestimmtes Stylesheet in der Webseite. Und der Trick eben, den man heute eben anwenden kann, ist, dass ich eben nicht nur ein Stylesheet referenziere, sondern mehrere. Und ich kann halt eben, zumindest ist das die Theorie, festlegen, okay, das ist das Stylesheet, was genommen werden soll für eine Screen-Darstellung, also auf dem Bildschirm oder bei einer Projektion, wenn ich
auf dem Beamer.
Auf dem Beamer habe oder sowas. Dann kann ich sagen, dass dieses Stylesheet hier sollst du nehmen, wenn du einen Druckauftrag für diese Seite kriegst. Also das, was man zum Beispiel standardmäßig macht, ist, dass ich dann oben, wenn ich so auf einer Webseite oben die Navigationsleiste habe, wo die Menüpunkte sind, die lasse ich im Printausdruck gar nicht mit anzeigen, weil das ist ja, da will ich halt ja den Inhalt mehr ausdrucken. Und dann, wenn ich Hintergrundgrafiken habe, die kann ich dann auch unterdrücken. Das heißt, kann ich dann genau festlegen. Da kann ich sogar sagen, ich möchte, dass hier ein anderes Logo eingesetzt wird, weil ich dann zum Beispiel nicht mein fummeliges 72 dpi Logo da ausgedruckt haben möchte, was ich für die Bildschirmanzeige, sondern da habe ich zum Beispiel ein fettes 300 dpi, das dann halt damit es halt schön aussieht, wenn mein Kunde sich das dann ausdruckt.
Wenn der Chef sagt, drucken Sie mir doch mal bitte das Internet aus und man...
Ganz genau. Und in der Theorie ist es eben so, dass ich dann halt für andere Anzeigegeräte, also Handhelds, Mobiltelefone, was es dann noch so alles gibt, eben auch immer ein eigenes Stylesheet referenziere. Und dadurch kann ich Sachen eben nicht nur anders aussehen lassen, sondern ich kann sie auch anzeigen und verstecken. Also wenn ich zum Beispiel einen Dreispalter habe, aber in der dritten Spalte eigentlich nur noch Kleinkram steht, den ich da nur habe, weil ich eben noch extra Informationen bieten möchte, zum Beispiel Weblinks oder irgendwie sowas zu dem Thema, weiterführende Links oder sowas. Die kann ich aber zum Beispiel völlig unterdrücken, wenn ich sage, okay, die Seite soll auf dem Mobiltelefon, brauchen die eigentlich nur die Hauptspalte, wo der Haupttext drin ist.
Dann kommen wir ja auch langsam schon von den Wespen zu den Bienen. Na, ich hatte das in der Ankündigung der Sendung so ein bisschen vorgegeben, Wespen und Bienen. Na, was hat das mit Webstandards zu tun? Die Wespen, das ist das Maskottchen, das Logo der amerikanischen Organisation für Webstandards. Und die Bienen, das ist das Logo eines Awards, der in Deutschland vergeben wird für barrierefreies Internet. Mhm. Und das, was du eben angesprochen hast, diese unterschiedlichen Stylesheets für Ausspielarten. Eine Ausspielart für Leute, die nicht so gut gucken können, die vielleicht gar kein Display haben, um sich eine Webseite anzugucken, die haben dann die Möglichkeit, ohne Stylesheet oder mit einem bestimmten Stylesheet sich eine Webseite anders zu konsumieren. Sehe ich richtig? Also für Leute,
die sich Webseiten vorlesen lassen zum Beispiel.
Ja, da, für den kannst du natürlich einen extra Style-Sheeter machen. Also das, das ist richtig. Voraussetzung dafür ist aber eben, und das bringt uns wieder auf den Punkt, der Anfang dessen ist, dass man tatsächlich eben eine ganz strikte Trennung von Inhalt und Präsentation hat, dass man halt eben tatsächlich diesen ganzen Kram, den man früher hatte, also die ganzen Font-Tags und so oder die Verschachtelung von Tabellen im HTML-Quellcode, dass man das eben komplett lässt. Weil nämlich Screenreader extreme Schwierigkeiten haben, Tabellen vernünftig vorzulesen, so dass das Sinn macht. Also jeder, der sich eine Tabelle vorstellt, die, was weiß ich, 5 Spalten hat und 20 Reihen, was ja nicht nichts wirklich Großes ist, und jetzt lässt er sich diese Tabelle mal vorlesen von jemandem und versucht sie zu verstehen. Wenn ich die Tabelle noch verschachtel, das heißt, in einige von diesen Tabellenzellen, die ich da habe, noch wieder andere Tabellen, die auch noch wieder mehrere Zellen habe, reinstelle, dann ist es, glaube ich, klar, dass das nicht vernünftig für irgendjemanden vorzulesen ist. Und
also handicapped people kommen besser mit Listen klar.
Es ist ja möglich, Tabellen vorzulesen, aber verschachtelte Tabellen eben nicht. Und es ist eben dann nicht möglich, eine Tabelle vorzulesen, wenn die Tabelle einfach nur genommen wird als Grundgerüst, um überhaupt den Inhalt der Webseite, also wenn der Text und alles, was ich an Text habe, an Überschriften, an Bildern, an Listen, an Links und Zitaten, wenn das alles immer in Tabellenzellen versteckt ist, das kann kein Mensch auslesen.
Also der Vorteil, hier Webstandards zu benutzen, um damit das eigentliche Dokument von diesem Design zu befreien und damit eine logische Struktur im Dokument zu erreichen, um damit halt auch Leute, die auf das Design wegen ihrer Behinderung, ob sie nun blind sind, schwer Kontraste sehen können oder ähnliches, die Seite zugänglich zu machen.
Ganz genau. Also das ist eine der Grundregeln von barrierefreiem Webdesign ist, dass man kein tabellenbasiertes Layout benutzt. Das ist also fast das Erste, was da mal drin steht. Und du hast einen zweiten sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich kann recht einfachen Stylesheet-Switcher einbauen, also eine Möglichkeit, dass man auf Knopfdruck sozusagen das Stylesheet austauscht. Und das hat von Barrierefreiheit mal ganz abgesehen einfach den Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel, also ich kann meinem Kunden dann anbieten, dass wir zum Beispiel für die Weihnachtszeit oder sowas jetzt von November bis Anfang Januar ein anderes Stylesheet einfach schreiben für die Seite und ohne, dass er irgendwas machen muss, sieht die Seite dann mit mal, ist sie dann halt statt blau und gelb, ist sie dann halt weihnachtlich grün und rot. Und die Schriften haben sich geändert und es sind andere Grafiken damit drin. Und das kann ich halt nur, indem ich lediglich das Stylesheet ändere, kann ich das machen. Und das ist also ein großer Vorteil. Das vereinfacht die Pflege von Webseiten einfach unheimlich.
Wie sind denn so die Einschätzungen, wie viele Webseiten sind mittlerweile so täglich gefütterte Webseiten, große Webseiten, die heutzutage mit Stylesheets arbeiten? Weiß man das?
Ich weiß es nicht, aber also alle, auf denen ich mich so rumtreibe, das, die arbeiten alle mit Stylesheets. Es gibt ja heute, glaube ich, nichts mehr, was nur noch mit Font-Tags arbeitet.
Also ich würde auch sagen, alle namhaften Hersteller arbeiten zumindest mit Stylesheets.
Heise jetzt ja auch übrigens.
sogar die.
Obwohl, ob das eine Verbesserung ist, das einmal.
Naja, Stylesheets ist eben halt auch nicht Stylesheets.
Wann das spielt, ne?
Heise, die sind, glaube ich, erst im August auf dem wirklich tabellenfreies Layout geschaltet. Ja. Und ich hatte da mit einem Kollegen drüber gesprochen, da war das schon einen Monat her. Und ich so, was? Ich lese die nur noch sowieso über einen RSS-Reader. Dem ist das gar nicht aufgefallen. Ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie. Was bleibt von dem Design überhaupt noch beim Nerd-User übrig? Aber die sind im August, wenn ich mich nicht alles täusche. August, September, also gar nicht so lange her, irgendwie auch erst überhaupt umgestiegen. Gerade die, also hat sich ja jeder gefragt, irgendwie, was machen die da eigentlich für die Jahre? Aber egal, ich glaube auch noch nicht bis in die letzte Seite hinunter, aber...
Ich bin ja, gerade wo du RSS-Reader ansprichst, na, RSS-Reader sind halt diese Programme, die mittlerweile eine gute Alternative zu Webbrowsern sind, wenn es um Nachrichten geht, weil man Nachrichten abonnieren kann und nicht immer bei den Websites vorbeisurfen muss, sondern man sagt einfach so, ja hallo, hol mir mal die aktuellen Nachrichten ab. Und bei mir in meinem RSS-Reader, der textbasiert ist, gehe ich ganz häufig auf die Websites dann mit einem Textbrowser, also so typisch, wie es halt Handicapped People auch machen. Und ich freue mich mal über jede Website, wo das Menü auf der rechten Seite ist, na, weil ich dann in diesen endlos langen Listen ohne Style Sheet nicht erstmal mich durch das Menü wühlen muss, sondern erstmal den Inhalt habe und dann das Menü am Ende, was ich dann eh nicht lesen möchte.
Dann sind diese nicht richtig barrierefrei gemacht, die Seiten, weil normalerweise gibt es da einen sogenannten Skip-Link ganz am Anfang,
zum Inhalt.
Du als erstes anklicken kannst und dann springst du direkt zum Content, also zum Inhalt.
Ja, gut zu wissen.
Du hast jetzt genau dem Grund, weil sonst, wenn du dir Webseiten vorlesen lässt und nicht die Möglichkeit hast, natürlich ist die Navigation immer ganz oben. Und der Screenreader liest den Quellcode einfach in der Reihenfolge vor, in der geschrieben steht. Und die Navigation ist meistens ganz oben. Du kannst es auch so programmieren, dass du die Navigation unten in den Quellcode schreibst und über ein Stylesheet das oben positionieren lässt. Das macht aber kaum jemand. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Und wahrscheinlich wegen Explorer 6 oder so. Und aus dem Grund gibt es immer einen Link, wo du sagst, was dann heißt direkt zum Content. Wo du sagst, da gehst du dann drauf und dann überspringst du das jedes Mal die ganzen 37.000.
Was für eine Marke ist das?
Zum Inhalt heißt sie, hoffe ich.
Das setzt du von Hand.
Also ist ein Ankerlink, ne?
Ist ein Ankerlink.
Du setzt also, was du machst, also, dass du ganz als erstes in den Quellcode setzt du einen Link. Und als Ziel für dieses Link gibst du den Inhalt an, also dass den Inhaltsblock. Und der ist meistens ja so, dass du den Inhalt in irgendeinen Kasten reinsetzt und diesem Kasten gibst du dann einen Namen auf der Seite. Und diesen Namen definierst du als Sprungziel für das Link oben. Und dann machst du das, also im Textbrowser wird dir das als erstes dann vorgelesen. Und wenn du das dann anklickst sozusagen oder sagst, da willst du hin, dann überspringt er alles, was danach kommt, und springt dann direkt zu dem Content. Für eine Screen-Darstellung machst du das so, dass du das in der Regel gar nicht anzeigen lässt. Also über CSS versteckst du das. Das ist also für dich, wenn du mit der Maus die Seite navigierst, siehst du das gar nicht in der Regel. Das ist also eine Methode, das zu machen. Weil halt Leute, die mit der Tastatur das bedienen, die drücken die Tab-Taste. Und die Tab-Taste springt alle Links ein. Wenn ich immer Tab, Tab, Tab drücke, springt die Tab-Taste, also huscht der Fokus immer von einem Link auf der Seite zum nächsten. Und dann definiere ich das so, dass wenn das Link, was ich halt nicht anzeigen lasse, wenn das den Fokus hat, also wenn ich das angesteuert habe, dann wird es sichtbar. Das heißt, ich brauche nur die Tab-Taste drücken und dann taucht es auf. Oder ich stelle es oben an die Seite und definiere das beim Mouse-Over, es sichtbar wird. Das kann man auch. Da gibt es ganz nette Lösungen und so. Aber es ist schwierig, das zu beschreiben. Aber ja, Barrierefreiheit ist natürlich deswegen interessant. Also ich bin darauf aufmerksam geworden, schon im Jahr 2000, weil nämlich da die Webseite, die zu den Olympischen Spielen in Sydney an den Start ging in Australien, nach 3 Wochen schon wieder vom Netz genommen wurde in großen Teilen, weil ein blinder Australier die verklagt hatte, weil sie nicht barrierefrei war. Und so bin ich das erste Mal auf barrierefreies Webdesign aufmerksam geworden und dachte noch, hoppla, da gibt es Länder, wo man Leute verklagen kann und wo ich dachte, davon sind wahrscheinlich in Deutschland noch weit entfernt. Das hätte ich doch in meiner gerade beendeten Ausbildung was darüber gehört.
Bei uns ging das, glaube ich, erst 2004, 2005 los.
Nee, also eigentlich früher. Ich habe da was vorbereitet, das kann ich kurz rezitieren. 2002 kam es zur Gesetzgrundlegung, das muss ich jetzt hier erstmal kurz raussuchen, da wurde das Behindertengleichstellungsgesetz in Deutschland verabschiedet, also 2002, was beinhaltet, dass alle Behörden zum Beispiel, die einen öffentlichen Webauftritt haben, genau diese Standards umsetzen müssen, natürlich in einer bestimmten Zeit, alle neu angefangenen Projekte das zum Beispiel haben müssen. Und insofern gab es da für die Behörden die gesetzliche Grundgebung. Man hätte dann also als Blinder, als Sehbehinderter, als jemand, der sich da benachteiligt fühlt, da schon auch hätte klagen können. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemals passiert ist in Deutschland. Da ist ja natürlich die Rechtsprechung irgendwie vielleicht ein bisschen anders als in Australien, ob man dann ein kommerzielles Angebot verklagen kann. Also da gibt es ja keine Verpflichtung für die. Ganz viele benutzen es aber oder sehen das ja als Selbstverpflichtung. Und es gibt ja noch ein paar andere Vorteile, außer dass man, wie du vorhin schon gesagt hattest, die Handicap-People, wo wir auch gleich nochmal genauer definieren müssen, wer ist das eigentlich alles, unterstützt, sondern es gibt auch natürlich noch andere Vorteile. Jetzt komme ich ein bisschen auseinander. Dann gibt es noch die barrierefreie Informationstechnikverordnung, die BITV, die auch nochmal nicht jetzt irgendwie per Gesetz das definiert hat, sondern mehr so, ja, ich glaube, das sind 60, 70 Regeln, nochmal eher allgemein gefasst hat, wie ein Angebot aufgebaut sein soll, der strukturelle Zugang, zum Beispiel auch irgendwie, dass man leicht verstehbare Texte hat, etc. Das kann man natürlich nicht irgendwie technisch formulieren, was ist leichte Sprache, was ist schwere Sprache, aber wenn es zum Beispiel um die Navigation geht, muss es nicht irgendwie Click through this Navigation heißen oder so, sondern hier finden Sie die Navigationspunkte, die Sie anklicken können oder so.
Das geht dabei halt natürlich darum, Inhalte zugänglich zu machen für verschiedene Arten von Behinderungen. Mhm. Und da gibt es einmal, also am einfachsten ist, sind Sehbehinderungen.
Das bedeutet, also jetzt klären wir kurz nochmal, was die Disabled oder nicht Disabled, die
Handicapped
People.
Ja, ich glaube, das macht Sinn, oder?
Mhm, ja, klar. Es weil es ist ganz häufig an der Diskussion, macht das jetzt nur für Blinde? Oder?
Ganz genau. Also es gibt einmal Leute, die können schlecht gucken, sind darauf angewiesen. Die können aber die Seite sehr wohl lesen, wenn sie einfach die Schrift größer stellen können. Und das heißt, die Seite muss die Möglichkeit geben, dass die Schriftgröße frei eingestellt werden kann. Mhm. Was das bedeutet ist, wenn man sich das kurz überlegt, wenn ich ein Layout mache für irgendwas, das bedeutet, wenn die Schrift größer wird, dass natürlich alles immer mehr Platz braucht. Und das heißt, das muss ich immer Programmierung berücksichtigen, dass da das Layout einfach mitwachsen kann. Also gibt es Leute, die können schlecht gucken und die können dann halt eben sich das so groß einstellen, das kann jeder mal ausprobieren. Meistens geht es über Steuerung und die Plus-Taste, wie groß man die Schrift eigentlich stellen kann. Und dann kann die das mit mal lesen. Dann gibt es Leute, die überhaupt nicht gucken können oder sehr wenig gucken können, die lassen sich das vorlesen über sogenannte Screenreader. Da haben wir eben schon kurz gesprochen. Und die können halt eben tatsächlich eine Sache, die Seite nur dann vernünftig vorlesen, wenn der unterliegende Quellcode semantisch korrekt programmiert ist. Also nicht Sachen in Tabellen versteckt sind und eben Überschriften nicht dargestellt werden, dadurch, dass sie
durch Grafiken oder ähnliches.
Ja, genau. Nicht, und also die können halt eben nur Text vorlesen, der auch drin steht und nicht irgendwelche Bilder, wo dann auch Schrift drauf ist. Und eben auch, wenn halt Überschriften eben auch als Überschriften gekennzeichnet sind und nicht nur so aussehen, weil sie halt groß und fett sind, sondern die müssen als im Quellcode entsprechend gekennzeichnet sein. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute mit geistigen Behinderungen und dafür sind solche inhaltlichen Sachen eben da, dass man sagt, okay, man muss, wenn sie das erfüllen sollen, muss ich möglichst verständlich schreiben, muss unter Umständen Alternativen anbieten, also für einen komplizierten Text dann hinweisen, dass es okay, davon gibt es auch noch eine vereinfachte Version, die dann Leute, die verständlich Schwierigkeiten haben, sich auch noch durchlesen können. Und beim Einsatz von Bildern ist es dann so, dass ich dann, wenn sie also sozusagen inhaltlich wichtig sind, dann muss ich noch Beschreibungen für die Bildinhalte referenzieren. Das kann ich auch im Quellcode machen, auf die dann Leute, die sich das vorlesen lassen, dann zugreifen können und dann wird ihnen, also ähnlich wie man das kennt von so kommentierten Fernsehsendungen oder sowas, wird ihnen dann erzählt, was auf dem Bild zu sehen ist. Also das muss ich aber natürlich dann schreiben. Also das kann relativ aufwendig werden, wenn man das verfolgt. Deswegen unterscheidet man zwischen barrierearm und barrierefrei auch.
Mhm. Dann gibt es noch zwei andere, die ich nennen möchte. Das sind genau auch andersrum, nicht nur Blinde, sondern auch Gehörlose. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Audio hat oder meinetwegen unseren Nerd Alert Podcast, wenn wir eigentlich cool wären, müssten wir den transkribieren, komplett einmal verschriftlichen, das, was wir ja gerade sagen, um den Inhalt, der jetzt momentan nur hörbar ist, irgendwie auch lesbar zu haben. Mhm. Und Menschen mit Spastiken, also mit Körperbehinderung, die zum Beispiel nicht über eine Maus benutzen, eine Maussteuerung verfügen, sondern halt, wie du vorhin schon sagtest, zum Beispiel mit der Tastatur nur arbeiten können oder noch mit viel einfacheren Geräten. Ne? Ja, eine Seite durchskippen, um dann irgendwie noch einen Klick auszuführen. Richtig. Das sind zum Beispiel auch Gruppen.
Ne? Ja, jede Seite sollte sich eigentlich komplett mit der Tastatur auch navigieren lassen. Also das macht ja kaum jemand. Aber es ist teilweise sogar schneller, als mit der Maus irgendwie rumzufuchteln.
Als Unix-Fan weiß ich, was du meinst.
Und wir werden alle älter und gehören irgendwann zu den sogenannten Silver Surfern. Noch nicht, aber so Leute über einem bestimmten Alter, die all diese Gebrechen, die halt das Alter mit sich bringen, irgendwie auch schwerer hören, schwerer sehen, schwerer Sachen bedienen können. Die trifft das praktisch dann mehrfach. Ne? Also gerade das alte Publikum erreicht das Netz ja gerade und haben weniger Hemmungen. Vielleicht ist auch einfach die einfachere Erreichbarkeit oder der Enkelrechtsein oder so weiter und die wollen nicht mehr ausgeschlossen sein. Auch gerade die Menschen kommen jetzt noch verstärkt ins Web, ne? Und haben jetzt erst über solche Möglichkeiten vielleicht auch die Möglichkeit.
Ja, ganz genau.
Ja, dann hauen wir nochmal eine kurze Konserve in den Äther und kommen gleich wieder zurück.
Shadow.
Ja, ihr hört immer noch den Nerd Alert auf FSK, 93,0 MHz über die Antenne oder 101,4 MHz über dem Kabel. Ihr könnt diese Sendung auch natürlich im Livestream hören auf fskhh.org oder später auch als Podcast runterladen auf nerdalert.de. Da gibt es die entsprechenden Links. Und ihr könnt auch gerne mal so auf die Seite gucken. Da haben wir auch alle Themen der letzten Sendung nochmal für euch aufbereitet. Ja, bei uns zu Gast nochmal kurz als Roundup ist Stefan Brümmer, seines Zeichens Webdesigner. Okay. Und wir reden gerade über Webdesign, Webstandards und Barrierefreiheit. Und hatten jetzt eigentlich schon einen ganz großen Rahmen gesponnen. Jetzt ist natürlich irgendwie immer noch der Strich unter dem Ganzen zu ziehen. Fazit, dafür haben wir gleich noch Zeit, aber was mich so treibt momentan, diese ganze Web 2.0-Diskussion, ich weiß, da bist du auch tief ja drin in dem Thema, wir hatten dich ja auch so schon mal in der Sendung zu einem Web 2.0-Thema, aber ja, wie siehst du da so die Entwicklung? Auf der einen Seite Web 2.0, Community-Gedanken, die Leute reinholen, auf der anderen Seite so diese ganzen Darstellung im Web, man lädt keine Seite mehr nach, sondern kriegt nur Feeds nachgeladen über Ajax und so weiter. Also schon sehr technische Sachen, um mehr so ein Applikationserlebnis zu haben, anstelle so eines normales Klick, Seite lädt, Browsing Erlebnisses. Weil das schon natürlich extrem hohe technische Anforderungen an so einen Browser sind, die genau diese Leute, die wir eigentlich über die Barrierefreiheit erreichen wollen, eigentlich ausschließt. Wie bist du da in deinem Arbeitsumfeld, so in diesem Zwiespalt?
Der Zwiespalt liegt, ja, das mache ich mir persönlich aus. Also in meiner Arbeit ist es so, dass ich natürlich Kunden das vortragen muss oder Bedenken anmelden kann, aber letzten Endes liegt es nicht an mir, das zu bestimmen, ob auf sowas Rücksicht genommen werden soll. Also ein Beispiel hatte ich vor längerem, wo jemand dann sagte, naja, es ist ja alles schön und gut, aber was ich kenne keine blinden Leute, die sich meine Seite angucken wollen.
Okay. Ja. Und, die wird er wahrscheinlich auch nicht kennenlernen,
naja, mit der Einstellung. Das, ich sagte, naja, also einen, ich sagte, aber den bedeutendsten blinden User, den kennen Sie mit Sicherheit. Und dann guckte er mich doof an, ich sagte, Google. Mhm. Und Google ist ein blinder User. Und das war eine Sache, die ich eben noch sagen wollte, dass natürlich, was immer verkauft wird als Google-Optimierung, eine Seite Google-Optimieren ist im Prinzip...
Sagte man nicht früher Suchmaschinenoptimierung,
jetzt ja, sagt man Google-Optimierung? Jetzt heißt das nur noch, es heißt offiziell immer noch SEO, also Search Engine Optimization. Mhm. Aber es ist eigentlich Google-Optimierung heutzutage.
In Deutschland.
Das spricht sich aber so komisch, denn, ne? Geo.
Also das eben nur am Rande, dass natürlich, Barrierefreiheit ist natürlich nicht nur Menschenfreundlichkeit, sondern eine Google-Optimierung oder Suchmaschinenoptimierung und barrierefreies Webdesign sind in sehr, sehr großen Bereichen deckungsgleich. Und außerdem, wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt eine ganze Menge von Usern, die auf barrierefreies Webdesign angewiesen sind. Du hast das schon angesprochen, eben Sven. Das sind nicht nur blinde Leute, auch ältere Leute, sonst irgendwas. Und sich den Markt oder die Zielgruppe einfach irgendwie sausen zu lassen, ist Blödsinn. Also das.
Erklärst du nochmal kurz, also mir ist das jetzt klar, aber ich weiß nicht, ob es dem Hörer ganz klar geworden ist, jetzt, was du meinst, dass Google blind ist. Wie muss ich mir das vorstellen?
Google liest die Seite, ist eben auch eine Maschine und ist darauf angewiesen, also was wir von Google erwarten, damit die Suchergebnisse in irgendeiner Weise relevant sind, die ich da erhalte, ist ja, dass der Inhalt einer Seite für seine thematische Relevanz bewertet wird. Also ist diese Seite jetzt, also hat die was mit Dackelzucht zu tun? Und wenn ja, hat diese Seite noch mehr mit Dackelzucht zu tun als die andere Seite, wenn mein Suchbegriff jetzt Dackelzucht ist, den ich eingegeben habe. Das hätte ich vielleicht voraussagen sollen. Wie macht Google das? Das sind halt ein Begriff, den jeder kennt, der sich damit ein bisschen beschäftigt. Das sind halt Keywords. Das heißt, wenn ich mir überlege, was sind Begriffe, die Leute eingeben, in die Suchmaske, also wonach suchen Leute, unter denen ich gefunden werden möchte. Und wenn ich ein Dackelzüchter bin, dann möchte ich gerne unter Dackel und Zucht gefunden werden. Mhm. Und da gibt es halt, und früher war das so, da hat man einfach diese Keywords möglichst häufig in seinen Quellcode oder in den Inhalt der Seite eingestreut und das hat dann auch schon gereicht.
Am besten noch weiß auf weißem Hintergrund.
Ganz genau, da gab es natürlich, wenn man ja das nicht, also es war dann, als die Suchmaschinen noch doof waren, war das eben tatsächlich so, wenn man halt das 500 Mal da reinschrieb, hatte man ein gutes Ergebnis. Das sah nur ein bisschen blöd aus, wenn Leute das lesen sollten. Also machte man das so, dass man die Schriftfarbe gleich der Hintergrundfarbe setzte. Und dadurch war das dann halt nicht zu sehen. Aber für die Maschine natürlich dann zu lesen. Und das ist genau heute ja auch noch so. Das heißt, die Suchmaschinen lesen die Seite wie ein Screenreader.
Also wie ein Blinder, ja.
Ganz genau. Mhm. Und heute geht es darum, dass ich nicht einfach nur meine Keywords da einstreue, sondern sie an bestimmter Stelle einsetze. Und das wiederum ist ganz klar so, dass natürlich ein Schlüsselwort, was in einer Überschrift auftaucht, mehr Bedeutung oder mehr einen größeren Wert eine größere Gewichtung bekommt, als wenn das Wort irgendwo im Fließtext auftaucht. Mhm. Und das bedeutet eben, dass ich die Seite vernünftig programmieren muss. Und ich muss sie natürlich aber auch dahingehend texten. Also ich muss eben dass die Keywords eben so häufig einbauen, dass die Seite gut indiziert wird, aber eben nicht so häufig, dass die Leute es lesen, denken, das ist ja gar nicht lesbar oder das hat eine Maschine geschrieben oder sowas. Also das ist also nicht nur eine rein maschinelle Sache, die man da macht. Und das ist, glaube ich, also wenn ich die Seite durch Google oder wen auch immer vernünftig indiziert haben möchte, dann muss sie halt semantisch ganz korrekt programmiert sein. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich eben auch schon einen großen Teil der Voraussetzung erfüllt, die Seite barrierefrei zu machen. Also dann ist der Schritt nicht mehr so groß.
Mhm. Das meinte ich damit. Aber so ganz lasse ich dich noch nicht aus der Frage raus. Mhm. Also dieses Spannungsfeld, was hat denn dein Mensch da gesagt, als du ihm gesagt hast, dass Google blind ist und er das noch nicht verstanden hatte?
Ja, dann hat er dann gesagt, ja, dann wäre das wohl eine ganz gute Idee und so. Also barrierefrei ist die Seite immer noch nicht geworden, aber er hat dann immerhin eingesehen, dass ich das dann vielleicht für ihn machen sollte und nicht. Das war noch so eine Phase, wo so, naja, ach, Herr Brümmer, es ist ja alles ganz schön teuer, was Sie mir da anbieten.
Das kann mein Enkel aber auch,
oder? Genau, das war, ne, also ich habe einen Neffen, der ist 16, der kann auch HTML und so und der macht mir das für 300 Euro. Und also das ist eben dann der Unterschied. Ja.
Also das heißt, schon in deinem Arbeitsumfeld musst du immer wieder diskutieren und genau irgendwie das, was wir eigentlich schon heute den ganzen Tag diskutiert haben, die Menschen näher bringen, oder?
Das ist weniger geworden. Mhm. Also das, ich vergleiche das mal mit der Frühzeit noch. Also ich meine, heute muss man nicht mehr diskutieren, brauchen wir überhaupt eine Webseite? Also weil heute ist es eigentlich, ist es gang und gäbe. Das macht halt für die meisten Leute, die irgendwas an Mann bringen wollen, macht es Sinn, eine Webseite zu haben. Auch wenn sie über die Webseite selbst vielleicht gar nichts verkaufen, einfach nur, wie man halt früher Flyer oder Prospekte verteilt hat. Also das kommt mir ja ganz gut zu Pass, dass es heute ja schon quasi unseriös ist, wenn man als Firma keine Webseite hat. Ob das wirklich dann immer so sinnvoll ist, sie zu haben, ist natürlich für den Kunden ein anderes Problem. Für mich ist es immer gut.
Nun noch eine andere Herausforderung, um nochmal auf dieses Web 2.0 zurückzukommen. Genau. Web 2.0, ein Thema dabei ist ja, dass man so seinen Webbrowser eher so als Applikation begreift, ne? Dass man halt ganz viele interaktive Möglichkeiten da hat, um das zu bedienen, also nicht einfach nur Texte, ne, sondern man bewertet, ne, irgendwie bestimmte Sachen auf einer Webseite oder es werden Sachen animiert und das läuft ja immer.
Zum Beispiel, wenn du, ich meine, das kennen wahrscheinlich viele, so ein Webmailer oder so. Ja. Und man klickt ein Mail an, um es zu löschen. Ja, das ist ein kleiner Papierkorb, den klickt man dann an und nicht die ganze Seite wird neu geladen, sondern einfach das Element, was man da gerade gelöscht hat, fadet einfach weg und unten der Mülleimer, bumm, kriegt eine 1 dran.
Genau. Oder was, ne? Und das wird ja
also kein richtiger Reload der Webseite, sondern das passiert alles irgendwie, ja, wie man das bei einer nativen Applikation,
die sonst genau, und das wird ja irgendwie mehr oder weniger mit dieser Programmiersprache JavaScript, ne, in der Webseite gemacht. Die barrierefreien Browser, also Textbrowser zum Beispiel, können das gar nicht ausführen. Und die Herausforderung, so wie weit ich das verstehe, jetzt für einen aktuelles Design ist halt, das gleichzeitig irgendwie semantisch korrekt zu machen. Also Das heißt, auch mit ausgeschaltetem JavaScript funktioniert die Website noch und gleichzeitig das mit JavaScript sexy animiert, ja, ganz, aufklappend und sowas genau. Also zu gestalten.
Das Buzzword dafür lautet Progressive Enhancement.
Bitte! Es braucht immer ein Buzzword, das ist nicht cool.
Progressive Enhancement. Ja, also JavaScript ist ja auch eigentlich im Zuge von Web 2.0 eigentlich erst wirklich erwachsen geworden. Also früher war das ja einfach nur eine Methode, irgendwie entweder Browserweichen zu programmieren, was ich eingangs erwähnte, oder halt Pop-ups aufzumachen. Und dann gab es die Pop-up-Blocker und dann war das Thema dann auch wieder durch. Und heute ist es eben so, dass durch das Aufkommen von sogenannten JavaScript-Libraries, also die halt bestimmte Code-Funktionen schon vorwegnehmen, das sehr, sehr einfach geworden ist, also auch also so ganz Effekte, die früher wirklich spektakulär waren, dass Sachen so langsam verschwanden oder größer und kleiner wurden, dass ich Sachen anfassen kann auf einer Webseite mit der Maus sie anpacken und verschieben kann und so eben wie in so einer ganz normalen, wie in einer Anwendung eben, dass man das also ohne wirklich viel Ahnung haben zu müssen mit diesen JavaScript-Libraries ganz leicht machen kann heutzutage. Und der Nachteil ist natürlich, dass dann solche Gedanken, ist das wirklich noch barrierefrei auf der Strecke bleiben? Und das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich jetzt ein Menü habe, wo so Listen verschachtelt aufklappen und dann so Sachen so rausfliegen nach links und rechts, die Unterpunkte dann so von links nach rechts so reingeflogen kommen oder sowas, wenn das dann nur mit JavaScript funktioniert, das ganze Menü, und dann jemand auf die Seite kommt, der gar kein JavaScript hat, dass dann teilweise das ganze Menü nicht zu sehen ist und die Seite gar nicht bedienbar ist. Das ist so ein Extrembeispiel dafür, das gibt es aber
so. Ich glaube, so ein Klassiker dabei ist, sind diese Kartenreiter. Also wenn man Inhalte irgendwie so mit Kartenreiter versieht, sodass man draufklickt und bekommt dann nochmal eine andere Unteransicht zu sehen.
Genau.
Und wenn das gut gemacht ist, wird das mit Stylesheets gemacht, sodass man hin und her klickt. Und wenn es schlecht gemacht ist, wird JavaScript benötigt, oder?
Eigentlich, also wenn es gut gemacht ist, ist es eine Mischung aus beidem. Und wenn es richtig gemacht ist und du hast kein JavaScript, dann werden die Sachen einfach untereinander dargestellt. Aber es ist eben alles da. Wenn es schlecht gemacht ist und nur mit JavaScript, dann ist es halt so, dass du dann nur den ersten Reiter siehst und der andere ist dann, die anderen siehst du dann gar nicht mehr. Weil du das JavaScript nicht auslösen kannst, was die Sachen erst anzeigt. Also
da gibt es jede Menge Untiefen.
Ganz genau. Und das, was Sven ansprach, wenn Sachen, also das Beispiel aus dem Mail-Client, früher war das so, dass natürlich jeder Klick, den man machte, auslöste, dass eine neue Seite geholt wurde, was immer ein Trip zum Server ist, da muss dann ein Dokument geholt werden, das wird runtergeschickt. Früher war das ja, wenn man hätte man das gerne vermieden, weil das natürlich zu Modemzeiten immer ärgerlich war, weil man wieder auf irgendwas warten musste, was geladen wird. Heutzutage gibt es eine Methode, Sachen sozusagen also währenddessen auszutauschen. Das Beispiel, was er hatte, war ja sehr gut, dass ich einfach eine Mail rauslösche und dann wird ja die Liste wird ja eigentlich neu geschrieben in dem Moment. Also es geht ein Punkt weniger, also eine Mail habe ich gelöscht und das Mülleimerchen verändert sich und früher hätte man dazu die ganze Seite komplett neu laden müssen. Also dann wäre ja auf dem Server was verändert worden und dann wird die Seite nochmal geschickt und heute geht das kürzer. Das hat aber den Nachteil, wenn man das auf die Spitze treibt bei bestimmten Sachen, dass zum Beispiel sowas ganz Elementares wie der Zurückknopf, also wieder Backbutton im Browser, nicht mehr funktioniert. Also ich mache dann so ein paar Aktionen und kriege dann ganz, also fülle ein Formular aus oder so oder gehe so eine Anleitung durch und kriege da irgendwas erklärt und dann will ich zurückgehen über den Backbutton und sehe zu, und dann bin ich plötzlich völlig weg von dem Dokument, wo ich eben war und bin dann ganz woanders, weil die Veränderungen, die ich da erlebt habe, die sind gar nicht in die History aufgenommen worden.
Gehört dann zu dem Bereich oder Thema Usability.
Genau, das ist der, das war, ich meine, mittlerweile ist das Problem auch gelöst. Also gibt es auch Sachen, die dann das dann
so bei Usability ist es ja auch mal wichtig, dass man sich relativ sicher in seiner Umgebung fühlt. Also das heißt, dass Funktionen, die man kennt, halt auch da sind und
ganz genau.
Das mit dem Back-Button, also mit dem Pfeil links, wenn man das gewohnt ist, dass man da auf der vorherigen Seite landet, ist das halt ganz blödes Gefühl.
Ja, genau. Das,
wenn man nicht funktioniert.
Ja, weil man guckt natürlich nicht, als User gucke ich ja nicht in die Adresszeile und ich sehe halt nur, dass sich der Inhalt, den ich da mir angucke, sich jetzt dreimal schon verändert hat und da also was anderes steht, und weil ich jetzt schon drei Schritte gemacht habe. Aber oben in der Adresszeile steht immer noch exakt dieselbe Adresse. Und wenn ich dann denke, Mensch, ich hätte aber eben doch das andere eintragen sollen und will dann nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen, was ja normalerweise kein Problem ist, dann geht das eben plötzlich nicht mehr. Und das ist so ein Lieblingsbeispiel von Usability-Leuten, warum Web 2.0 doof ist. Aber das ist in Teilen, oder es gibt jetzt auch eben Methoden, mit denen man das lösen kann.
Also es bleibt abschließend zu sagen, irgendwie, es bleibt spannend, ja. Du hast irgendwie schon eine Menge mitgemacht, wenn man das jetzt nochmal so, jetzt die letzten anderthalb Stunden nochmal so zurückverfolgt. Von den Anfängen bis heute, es waren immer wieder neue Themen und das wird wahrscheinlich auch noch so bleiben.
Ja, auf alle Fälle.
Ich habe zum Abschluss nochmal eine kleine Fangfrage für dich. Glaubst du denn, dass das World Wide Web endlich ist oder ist es unendlich? Gibt es endlich viele Webseiten oder ist es unendlich groß?
Ich glaube, du kannst zu endofweb.com gehen und da ist das Ende des Webs.
Ja, nein, nein, die Frage zielt eigentlich auf was anderes ab. Also natürlich gibt es endlich viele Webseiten auf endlich vielen Servern. Das Problem ist nur, seit Web 2.0 ist das Web ja dynamisch geworden. Es gibt ja zum Beispiel auch Kalender und da kann ich ja immer einen Monat weit vorklicken und ich kann theoretisch unendlich weit vorklicken, also bis in das Jahr 1 Million, schieß mich tot, wenn der Server nicht irgendwann abstürzt. Und deswegen ist das Web inzwischen unendlich geworden, was natürlich dann auch wieder Schwierigkeiten für den Googlebot mit sich bringt, weil der versucht ja das Web zu erfassen und wenn der sich halt in so einem Kalender verfängt, geht er immer weiter in die Zukunft und kriegt immer wieder neue Webseiten, die er indizieren möchte. Also durch Web 2.0 ist das Web durchaus komplizierter geworden.
Ich habe auf meiner Website nur die Uhrzeit stehen, also ich bin total deiner Meinung, die jedes Mal beim Reload irgendwie ist dann ein neuer Inhalt,
genau.
Neue Uhrzeit. Und das wird sich wahrscheinlich, also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, die Uhrzeit so lange hinziehen, bis wir es eh nicht mehr mitbekommen. Insofern ist es unendlich.
Also ich finde, ich finde
Speicherüberlauf.
Ich finde, durch Web 2.0 ist das Internet eigentlich, oder ist das Web eigentlich wirklich erst wirklich richtig gut geworden. Also wenn ich mir überlege, was ich damit jetzt alles machen kann, es hat mein Leben einfach verändert. Also
ja,
wo ich meine, wie ich meine Fotos verwalte, wie ich meine Musik verwalte, wie ich Leuten Bescheid sage, ich habe neue Bilder gemacht von diesem und jedem, wie ich meine Termine plane, wo ich sie alle habe, dass ich da darauf zugreifen kann, egal wo ich bin in der Welt. Das für mich ist das ich finde das großartig.
Ja, allerdings, einige Nerds sind da ja auch wieder am Rumdiskutieren. Es gab ja mal zu Anfang des Webs dieses Frame-Problem. Soll ich Frames verwenden, soll ich sie nicht verwenden? Und irgendjemand hat mal ein Dokument aus dieser Zeit genommen und hat Frames einfach durch Web 2.0 ersetzt. Und alles, was dort angemeckert wurde, war wieder gültig. Insofern, aber ich denke auch, dass das Web 2.0 uns im Durchschnitt vorangebracht hat.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, zum Abschluss wollte ich mit euch noch einige Aufreger des letzten Monats durchgehen. Was uns Nerds halt interessiert hat im Universum, was da so passiert ist in der IT-Landschaft. Zum einen bin ich da über eine News gestolpert, dass Google jetzt Grippeepidemien erkennen kann anhand des Suchverhaltens der Surfer. Also das Ganze funktioniert so, wenn einer bestimmten Region halt besonders viele Anfragen nach Grippemedikamenten erfolgen, dann weiß Google, die Leute sind dort wahrscheinlich alle krank und kann dort eine Grippewarnung aussprechen. Die Frage ist jetzt, berührt das unsere Privatsphäre? Ist
ich finde das, ganz toll.
Ehrlich?
Ich finde das ganz toll.
Aber ich bin schon krank.
Richtig spät, oder? Also.
Aber es wird mich nicht davor bewahren, dass die nächste Grippe zu bekommen.
Ganz ja, aber man könnte doch dann zum Beispiel diese Stadt abriegeln und versuchen, das einzudämmen. Ich rede jetzt nicht von einer normalen Grippe, zum Beispiel so
Influenza. Da werden dann ganz viele so von den Google Street Views Wagen die Ausgänge der Stadt versperren.
Ich meine, Grippe ist ja noch relativ harmlos, aber wenn ich jetzt so nach anderen irgendwie, offenen Hautstellen oder so weiter google, wo ich gar nicht weiß, irgendwie, was das jetzt für eine Krankheit ist, und das häuft sich, dann ist das meinetwegen nachher so ein SARS-Ding oder sowas.
Ja, also ich finde, es zeigt einfach nur wieder mal sehr deutlich,
kann man viel machen.
Was für eine Macht Google eigentlich dadurch hat, dass sie wissen, was die Leute suchen. Also ansonsten ist das eine eigentlich relativ unspektakuläre Nachricht. Die einen bewerten sie positiv, die anderen bewerten sie negativ. Na, dass Google sowas kann, ist bekannt. Und man kann es halt auch irgendwie anders ausnutzen.
Ja, ein weiterer Aufreger im Nord-Universum war, dass die Nationalbibliothek ja jetzt auch Netzpublikationen archivieren möchte. Dazu sind die sogar gesetzlich gezwungen, jetzt durch eine Gesetzesänderung. Und jetzt, das Ganze funktioniert so, dass wenn jemand im Netz etwas publiziert, dann muss er das gleichzeitig auch an die Nationalbibliothek per FTP schicken. Ich habe dort natürlich mir schon mal das FAQ angeguckt und unseren Podcast müssen wir dort nicht archivieren lassen, weil davon sind wir ausgenommen, weil wir eine Radiosendung sind. Allerdings fragen sich jetzt natürlich die ganzen Blogger und Hobbyjournalisten, muss ich denn jetzt alles auf dem FTP-Server der Nationalbibliothek hochladen? Und da sagen die im FAQ, nein, das müsst ihr nicht. Ihr seid zwar gesetzlich dazu gezwungen, aber wir werden euch deswegen nicht verklagen, weil wir sind gerade erst im Aufbau dieser Infrastruktur und wir können diese Texte noch gar nicht richtig verarbeiten.
Gibt es denn Pläne der Nationalbibliothek, das, die Zugspitze auszuhöhlen, um genügend Platz für den Server zu schaffen?
Genau, das sind die Fragen, die sich die Leute in der Blogosphäre stellen. Wie sollen das alles funktionieren? Und was wollen die überhaupt alles archivieren? Und gibt es da nicht schon viel bessere Dienste wie archive.org zum Beispiel, die das alles schon abbilden können?
Archive.org ist, schlag mich, wenn ich das jetzt Quatsch erzähle, aber auch ein Teil der amerikanischen Staatsbibliothek, ne?
Ich glaube ja, die haben auf jeden Fall...
Insofern, die haben einfach ein paar Jahre vorher angefangen und einfach nur einen Web-Rip gemacht und jeder ist froh über mal so eine alte Archive.org-Seite von 99 oder so, wo man mal so alte Sachen sehen kann. Ne?
Wir lassen einfach die...
das ist so auch so Crawler.
Von Google den Google-Cache immer archivieren.
Ja. Problem aber gelöst. Soweit ich weiß, funktioniert das aber bei Archive.org freiwillig. Also die Leute lassen sich melden sich dort und sagen, ich möchte meine Seite dort indiziert haben und dann passiert das. Also nicht so wie hier in Deutschland, dass ein Zwang besteht, das auf dem FTP-Server hochzuladen. Mhm. Und darüber regen sich die Leute,
glaube ich, ist, glaube ich, andersrum, dass du in deiner Robots das ausschließen kannst. Ja?
Ich möchte jetzt nochmal abrupt darauf hinweisen, dass man meine Dienste in Anspruch nehmen kann unter vektorfabrik.de oder wenn man googelt nach gediegenem Webdesign. Und mein privater Blog ist auf geradesoeben.de. Das wollte ich dann doch nochmal
loswerden. Genau, du hast ein neues privates Blog, habe ich gesehen.
So neu ist es gar nicht.
Ach so.
Schon über ein Jahr am Start.
Aber auf Vektorfabrik ist das nicht verlinkt.
Nee, Vektorfabrik will ich auch seit 2 Jahren neu machen, aber komm da irgendwie nicht zu.
Ja, der Schuster hat immer die schlechtesten
Schuhe. Genau.
Wenn ihr die Links nicht mitbekommen habt, surft einfach nachher auf Nerd Alert. Gebt uns aber noch ein paar Stunden Zeit, die Webseite abzudaten. Ne? Also morgen spätestens ist alles drauf.
Vektorfabrik, vektorfabrik.de.
Gut, ja, dann vielen Dank, Stefan, dass du uns heute so Auskunft gegeben hast. Und mal gucken, womit wir dich demnächst dann nochmal wieder belästigen können.
Ja, war schön, dass du da warst.
Ich fand's auch gut, Dankeschön.
Dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Arrivederci.
Tschüss.